Bei uns intern haben wir diesen Talk unter Gaming Culture verbucht. Und wenn es um Gaming Culture geht, habe ich gesagt, setze ich mich natürlich hier jetzt auf diesen Moderationsplatz. Worüber reden wir jetzt? Gaming Culture funktioniert nicht ohne den E-Sport. Und heute reden wir über einen E-Sport, den ich persönlich ziemlich cool finde, obwohl ich wenig von ihm verstehe. Und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der Weltmeister ist in diesem Sport. Wir reden über den Landwirtschaftssimulator, besser gesagt die Farming Simulator League. Und heute zu Gast habe ich Jendrik Kluge. Und du bist auch bekannt als JK. Und ihr seid tatsächlich gerade die amtierenden Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Zweifach schon.
Zweifache Weltmeister.
Und heute auf der Cactus du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, habt ihr auch schon gespielt, ne? Ihr seid jetzt im Viertelfinale gewesen.
Genau, ja, wir haben heute das Viertelfinale gespielt, haben souverän 2-0 gewonnen.
Und du hattest mir auch erzählt, dass der Landwirtschaftssimulator dein Leben verändert hat. Magst du das ein bisschen erklären, so wie bist du überhaupt in die Szene reingekommen und warum bist du da überhaupt beim Landwirtschaftssimulator gelandet?
Ja, also beim Landwirtschaftssimulator an sich gelandet bin ich, weil ich als kleines Kind schon immer Interesse an der Landwirtschaft hatte und als kleiner Pupsi mit 3 Jahren schon auf dem Trecker saß, den ganzen Tag mitgefahren. Und dann als 2008 der Landwirtschaftssimulator das erste Mal auf den Markt kam, musste ich den natürlich haben und bin dem nie von der Seite gewichen. Und dann als 2020 Corona reinkam, hatte auf einmal der Liga-Manager von Farming Simulator League keine Events mehr zu organisieren, hat Livestreams gemacht, wo jeder mitspielen konnte. Ich saß auch zu Hause, konnte nicht rausgehen, hab mitgespielt, hab mein Team gefunden und mit denen dann groß eingestiegen und schnell auch ja, große Erfolge verbuchen können.
Für welches Team spielst du jetzt nochmal genau?
Also gegründet haben wir uns als Honiggang, als die wir jetzt auch dieses Wochenende hier spielen.
Mit Ä.
Genau, ganz wichtig. Und die letzten 2 Saisons, die Saison 3 und 4, haben wir als Team für Trelleborg gespielt und da beide Male gewonnen.
Ich bin damals mit dem Landwirtschaftssimulator bzw. mit dem E-Sport dazu das erste Mal in Kontakt gekommen auf dem Vorgänger-Event von hier vor 4 oder 3, 4 Jahren. Und ich weiß noch ganz genau, der Landwirtschaftssimulator hatte da auch auf der Messe seinen Stand und dann gab es auch eine Bühne, wo gerade da auch die Meisterschaften ausgetragen wurden. Und ich wusste gar nicht, dass es ein E-Sports dazu gibt. Und ich habe gedacht, was passiert hier eigentlich? Ne? Weil es waren Leute, die da am Zuschauen waren. Und irgendwann hatte ich mich dann mal so da reingesetzt und wollte eigentlich nur wissen, was das ist, was da passiert. Und dann war ich aber so fasziniert von allem, dass ich sitzen geblieben bin. Trotzdem habe ich es in der Zwischenzeit irgendwie nie geschafft, mich so nah damit zu beschäftigen, dass ich wirklich auch die Regeln und so kenne. Deswegen, ich glaube, ich bin auch nicht die einzige Person, die jetzt denkt, wie, der Landwirtschaftssimulator hat eine eigene E-Sports-Liga. Wie genau ist eigentlich das Regelwerk? Was macht ihr da die ganze Zeit?
Also grundsätzlich spielen wir erstmal 15 Minuten lang mit 3 Leuten gegen 3 andere Leute auf einer immer gleich vorgegebenen Karte. Und dann geht es, ja, einfach gesagt, erstmal darum, Weizen zu dreschen, um dann Korn und Stroh zu bekommen. Das Stroh wird später in Ballen gepresst, die dann in der Scheune verarbeitet Punkte bringen. Und das Korn, je mehr wir am Silo abgeben, desto mehr Punkte bekommen wir für unsere Ballen und der Gegner bekommt weniger. Aber der Gegner kann natürlich auch Korn abgeben, dann bekommen wir wieder weniger. So gleicht sich das im Normalfall aus, es sei denn, du drischst immens mehr Korn.
Ja, im Hintergrund sehen wir hier ja gerade auch, wie so ein Match dann auch aussieht. Und so wie ich das verstanden habe, ist es ja auch einfach so eine Art von Wettrennen. Man versucht wirklich am schnellsten dann bei der Scheune anzukommen und diese Heuballen einfach da zu stapeln und hinzulegen. Das genau. Ist das, was ich verstanden habe, wo ich dann damals so ein bisschen zugeguckt habe.
Genau, ja, hier fahren gerade mehrere Schlepper mit Ballenpressen durch die Gegend. Die haben 3 Ballen jetzt gerade dabei, fahren jetzt über die Brücke auf die Insel, wo die Scheune ist, wo wir die Ballen am Ende reinladen. Und da sehen wir jetzt auch gerade schon das Förderband. Wenn wir die Ballen nämlich da rauflegen und sie fahren hoch in die Scheune, bringen sie 10 Punkte mal unseren Multiplikator, den wir oben klein sehen. Also jetzt gerade 1,7 und 2,3. Und unten im unteren Tor bringen die Ballen immer 10 Punkte. Das heißt, man möchte natürlich gerne den Multiplikator nutzen, die Ballen aufs Band legen, wie PB das auch gerade schön schon macht, um dann möglichst viele Punkte zu bekommen.
Ich kenne das auch, also ich bin selber League of Legends Spielerin und da gibt es ja auch verschiedene Rollen, ne? So wie man es im Gaming vielleicht noch klassischer kennt. Es gibt halt einen Schadenausteiler, vielleicht einen Healer mit dabei und ihr habt bei euch auch drei Rollen.
Ja, also klassisch benannt sind unsere Rollen Stacker, Pressenfahrer und Drescherfahrer.
Ja.
Der Stacker ist im Endeffekt der, der die Ballen aufs Förderband legt.
Oh, wir haben hier gerade ein paar Fans.
Hallo!
Falls ihr gerade da draußen Gegröle hört, hier sind ein paar Fans gerade von Jannik angekommen und supporten ihren Lieblingsspieler anscheinend.
Richtig. Nee?
Ach so, nein!
Doch, das sind ganz große Fans. Die wären alle gerne bei uns im Team, sind aber leider schon im anderen Team vergeben. Wir spielen wahnsinnig gerne gegen sie, aber meistens gewinnen wir.
Live Burn
sehen wir sie auch.
Im Cactus-Programm. Wir waren
beim Stacker stehen geblieben.
Ja, die haben einfach nur versucht, dich abzulenken und auf ein Konzept zu bringen, glaube ich.
Ja, der Stacker, wie gesagt, legt am Ende, wenn er fertig ist, mit Dreschen. Vorher fährt er nämlich mit dem Drescher und sammelt Korn ein. Legt er die Ballen aufs Band. Und wenn er keine am Band hat, fährt er selber, wie jetzt gerade zu sehen, raus aufs Feld. Holt noch mehr, um eben möglichst viele Ballen am Ende zu haben. Dann gibt es den Pressenfahrer, der jetzt aktuell macht am Anfang den First Bale. Je schneller der drin ist, desto mehr Punkte bringt er. Rekord vom letzten Jahr waren 150 Punkte. Heute war das Beste, was wir gesehen haben, 141. Also ist schon noch Luft nach oben. Und der tankt dann mit dem Überladewagen im Normalfall die Drescher ab, fährt jetzt nach hinten zum Silo, kommt wieder zurück zu den Dreschern, tankt sie nochmal ab und stellt dann hinten am Silo alles bereit, dass der Drescherfahrer am Ende nach dem Dreschen das Korn abtanken kann. Und dann schnappt der Drescherfahrer sich auch eine Presse und der er unterstützt dann eben den Pressenfahrer und den Stacker und fährt Ballen zur Scheune rüber.
Und du hattest mir vorher noch erzählt, du hast jetzt hier sogar einfach eine ganz andere Rolle gespielt als normalerweise.
Richtig, ja. Meine klassische Rolle seit fast 3 Jahren ist der Pressenfahrer. Das ist auch Routine drin, das könnte sich mich wahrscheinlich nachts um 3 wecken und es wird halbwegs funktionieren. Und jetzt heute aufgrund von Ausfall, beziehungsweise kann schon fast Zugausfall sein, musste ich einspringen, stacken. Saß ich ungefähr so auf der Bühne, aber es hat geklappt.
Aber du hast ja vorher noch geübt, ne?
Richtig, ja. Ich wusste, es wird wahrscheinlich passieren und so kam es denn.
Aber vor dem Spiel passiert ja auch noch was. Das heißt, bevor ihr ins Match reingeht, gibt es auch eine Pick- und Bann-Phase.
Richtig,
das kenne ich auch aus League of Legends und da bannt man vielleicht einen bestimmten Champ, gegen den man nicht spielen möchte.
Richtig, ja.
Wie sieht das bei euch aus?
Also unsere Champs mit League of Legends zu vergleichen sind ja Traktoren, Mähdrescher und Ballenpressen.
Ja.
Wir als Spieler wählen Traktoren aus. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, Team Lindner, die hier gerade stehen, die können nur mit dem Lindner-Stacker fahren, dann bannen wir den natürlich. Wir wollen nicht, dass sie den haben, dann bekommen sie den natürlich schon mal nicht. Andernfalls, wenn wir wissen, ein Gegner fährt immer nur mit großen PS-starken Traktoren, bannen wir die raus. Ja, manchmal sind es auch einfach nur Mindgames. Wenn wir gegen Valtra spielen, bannen wir Valtras, die sowieso keiner nimmt.
Also es geht hier so richtig tiefenpsychologisch auch rein.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du jetzt das überhaupt hier verraten willst, während hier deine Todfeinde quasi vor uns stehen. Was ist denn so euer Ding? Was sollte man bei euch bannen?
Ehrlich gesagt ist das egal, weil wir im Training so breit trainieren, dass wir mit allen Fahrzeugen fahren können. Das bedeutet, jedes Team kann ja 2 Fahrzeuge bannen am Anfang und dadurch ist bei uns jeder Spieler darauf ausgelegt, 3 Fahrzeuge fahren zu können.
Ist das auch das Geheimnis, warum ihr Weltmeister seid?
Möglicherweise ein Teil davon, ja.
Oder liegt es vielleicht an eurer Teamzusammenstellung und Kommunikation? Weil
wir sind,
das ist auch nämlich so ein Faktor, wo ich sehr neugierig bin. Wie funktioniert das überhaupt? Also wie wichtig ist Kommunikation auch während der Matches?
Sehr, sehr wichtig. Ja. Also ich merke es bei uns immer wieder, wie wir uns gegenseitig beruhigen können. Wenn irgendeine Kleinigkeit schief geht, ja, über die Schulter weg, weiterspielen, das holen wir wieder auf. Und weil dann eben dieser Fehler nicht ausgebadet wird groß, sondern einfach an die Seite gelegt wird und weitergespielt wird, kommen wir häufig einfach wieder in Flow rein und können gut weiter.
Was sind denn klassische Fehler, die während so eines Matches passieren können?
Du kannst zum Beispiel, haben wir jetzt eben ja die Pressen mit drei Ballen fahren sehen, da muss man sehr genau anhalten. Da gibt es, die Presse braucht für einen Ballen 3500 Liter, 3400, sowas um den Dreh. Und du hast einen Spielraum von nicht mal 200 Litern, wo du die Presse anhalten musst, der Ballen aber schon fertig ist. Ansonsten fällt der dritte ab und du hast nur noch zwei in der Presse. Das ist zum Beispiel, das kann passieren. Du kannst gegen eine Brücke fahren und alle Ballen fliegen in den Bach. Du kannst beim Stacken die Ballen nicht sauber auflegen, dann fallen sie oben nicht ins Tor rein, sondern fallen wieder runter und du musst sie nochmal auflegen. Du kannst am Start gegen deinen Gegner verlieren. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Am Start ist es nämlich so, du hast 8 Pots, wo 4 Mähdrescher und 4 Ballenpressen draufstehen. Und wenn ich jetzt in Mähdrescher einsteige, kann der Gegner da nicht mehr einsteigen. Andersrum natürlich auch. Das heißt, du musst am Start erstmal schnell sein, um überhaupt die besten Fahrzeuge zu bekommen. Das ist schon ein großer...
Da fängt das Wettrennen schon an.
Genau, das ist erstmal die härteste Crunch-Time überhaupt, der Start. Wenn du da verkackst, dann ist es schon schwer, wieder reinzukommen ins Spiel.
Und was sind dann das so für Strategien, die man dann haben kann, wenn man es wirklich den Anfang verkackt hat? Was macht man dann?
Sich konzentrieren, weiterspielen, Vollgas geben, auf gute Drops hoffen, die dann bei Minute 12 und Minute 8 kommen und vielleicht für dich, wenn du die Taktik darauf ausgelegt hast, nochmal das Spiel drehen können. Aber ansonsten einfach nur konzentrieren, Vollgas geben, keine Fehler machen, hoffen, dass der Gegner viele macht.
Aber Moment, was für Drops kann man denn jetzt bekommen?
Wir sehen jetzt gerade zum Beispiel, da wurde schon ein Drop genommen, nennt sich Silo Closed. Das bedeutet, der Gegner kann für Zeit X, 90 Sekunden plus, eine Drop-Berechnung, wenn du hinterher bist, dann wird der Drop länger, kann der Gegner kein Korn abgeben. Das bedeutet, wenn du jetzt schon abgegeben hast, hast einen Multiplikator von 2,4, 2,5, kannst du wunderbar Ballen auflegen für viele Punkte und der Gegner kann es nicht verhindern.
Ich würde auch noch mal ganz gerne so ein bisschen über die Szene an sich sprechen wollen. Ich merke jetzt, wo hier tatsächlich schon sehr viele von deinen Kollegen und ihr seid, auch wenn ihr natürlich gegeneinander spielt, ihr seid ja trotzdem irgendwo im Herzen miteinander verbunden, weil ihr die gleiche Leidenschaft teilt. Ne? Wie würdest du eure Szene so beschreiben?
Ich würde fast so weit gehen und sagen, es ist nahezu eine Riesenfamilie. Mhm. Also, wir waren gestern zum Beispiel mit 3 von 8 Teams zusammen auf einer Bowlingbahn, haben Bowling gespielt. Vorher haben wir ja mehr oder weniger zusammen essen, haben hinterher im Hotel noch zusammen gesessen an der Bar. Also, es ist schon, abseits von der Bühne ist es sehr herzlich alles.
Ja, ich merke das auch. Also ich komme ursprünglich auch vom Land und bin auch mit recht vielen Bauern um mich rum groß geworden. Und ich weiß, dass es echt auch super viele gibt, die spielen nichts anderes als den Farming Simulator. Und es wird tatsächlich auch von vielen Landwirten gespielt.
Ja.
Hast du da, also sprecht ihr da auch so ein bisschen drüber, so wo, warum, also ja.
Ja, jein. Wie soll ich da anfangen?
Du bist ja selber, ich habe es nochmal rausgesucht, du bist selber Land- und Baumaschinenmechatroniker, richtig?
Ja. Oh. Genau. Dann haben wir bei uns im Team, wir sind ja 5 Leute, wir haben noch Paul, der steht hier auch, der ist, hat Landwirtschaft zu Hause, ist natürlich dem Spiel sehr nahe, aber ansonsten sind wir bei uns im Team tatsächlich der Landwirtschaft nicht fremd, aber kommen nicht wirklich aus der Landwirtschaft. Sind aber trotzdem mit dem Spiel verbunden, weil es einfach ein super Entspannungsding an sich ist, wenn man nicht gerade in der Liga spielt, wo es immer Kopfschmerzen gibt. Und
das ist nämlich auch was, da komme ich selber auch nicht so richtig in meinem Kopf mit, weil eigentlich spielt man ja Simulatoren-Game in der Regel wirklich zum Entspannen. Ne? Ja. Also egal, was du jetzt hast, ob es jetzt der Flugsimulator ist, der Bussimulator, eigentlich stelle ich mir das, ich spiele selber nicht so wirklich Simulatoren-Spiele, aber so wie ich es mir vorstelle, ist es einfach immer nur so ein bisschen zum Chillen und Ausklang finden am Abend. Wieso entscheidet man sich dann eigentlich für den Stress vom E-Sport?
Weil es Spaß macht. Es macht unheimlich Spaß, gerade wenn eine Taktik fertig entwickelt ist und es läuft und jede Runde sind am Ende, ist das Korn nochmal eine halbe Minute früher da, es sind am Ende 2, 3 Ballen mehr da, die auch noch hochgehen und es macht einfach Spaß, den Fortschritt im Spiel zu erleben und mit dem Team zusammen was zu erreichen.
Wie sind denn so die Turniere überhaupt aufgebaut? Also so der E-Sport um sich bei Landwirtschaftssimulator?
wir spielen eigentlich grundsätzlich im K.O.-Verfahren. Im Normalfall geht es ja teilweise bis 20, 30 Teams hoch, die dann im Turnierbaum runterspielen bis zum Achtelfinale wird normalerweise samstags ausgetragen. Ist jetzt heute, weil wir nur 8 Teams hier sind, hatten wir mit dem Viertelfinale gestartet. Aber ansonsten spielen wir Achtelfinale, Viertelfinale runter im K.O.-System. Und dann gibt es platzierungsbasiert Tabellenpunkte. Je höher, desto mehr Punkte. Und die Punkte qualifizieren dich am Ende für die eigentliche Weltmeisterschaft, wo denn es um wirklich was geht.
Da kommen ja auch immer wieder neue Landwirtschaftssimulatoren, so, Zungenbrecher, raus. Mit welcher Version spielt ihr?
Wir sind aktuell noch auf der Vorgängerversion, auf dem 19er.
Wir hatten vorhin ja, als wir das Vorgespräch hatten, haben wir auch mal ganz kurz drüber gesprochen, dass Patches und Updates auch eine wichtige Rolle spielen. Ja. Das kennt man ja auch immer, das finde ich tatsächlich auch sehr schwierig am E-Sport, ist, wenn du selber, ich sag mal, Fußball oder so spielst, Fußballregeln, die ändern sich nicht wirklich. Wir spielen irgendwie schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren die gleichen. Also ich bin nicht so sportaffin, deswegen ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich weiß, es ändert sich nicht viel. Das ist ja bei Spielen ganz anders. Wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt irgendwie ein neuer Patch gekommen ist oder ein Update?
Als erstes gucken wir uns die Patchnotes an, gucken uns an, was ist neu dazugekommen vielleicht, das ist eher seltener, aber was ist teurer geworden, was ist billiger geworden, was ist schneller, langsamer, und dann gehen wir eigentlich alles, mindestens alles, was verändert wurde, einmal in unseren Taktiken durch, wie müssen wir es implementieren, was können wir daraus vielleicht wieder Größeres machen und spielen im Endeffekt alles bis zur vermeintlichen Turnierreife einmal durch.
Was testet man da so dann allgemein durch? Also jetzt bis auf von Patchnotes checken, wie sieht das dann genau aus?
Ja, es geht teilweise ja um Veränderungen wie Beschleunigung, Bremskräfte. Denn ist auf einmal ein Fahrzeug, wir haben zum Beispiel den 6M, sehen wir gerade, den Stacker, da haben wir einen ähnlichen, den Lindner. Der ist minimal anders, ist aber ja eigentlich gleich stark. Mhm. Wenn sich da jetzt zum Beispiel das Gewicht verändern würde von dem Schlepper selber, wäre er auf einmal viel stabiler. Und dann wäre auf einmal der eine deutlich stärker als der andere. Und das muss natürlich alles getestet werden, wie es auch unserem Stacker persönlich liegt, um dann das optimale Ergebnis zu erreichen.
Weißt du denn, worauf basierend solche Veränderungen gemacht werden? Also warum wird jetzt so ein Modell zum Beispiel schwerer gemacht?
Im Normalfall, wie in allen anderen E-Sports auch, es wird zu viel gespielt, es wird zu wenig gespielt, dann brauchst du einen Nerf oder einen Buff.
Ach so, und das bei denen ist es dann quasi zu gucken, wie Geschwindigkeit, wie Gewicht und sowas ist, mit wie man es dann nervt oder bufft.
Genau, ja.
Ah, okay. Ach, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es das natürlich da bei euch auch gibt.
Ja. Gerade am Start natürlich auch wichtig. Fährt ein Fahrzeug 55, 60, 70 km/h. Mit 70 km/h bin ich deutlich schneller beim Mähdrescher angekommen als mit 60 oder 55 km/h. Und habe größere Chancen, dem Gegner das wegzuschnappen.
Das kann aber natürlich auch gefährlich sein, glaube ich, wenn man zu schnell unterwegs ist.
Gibt auch Unfälle, ja.
Ich erinnere mich nämlich auch noch dran, dass als ich dann damals dann das Turnier wirklich geguckt hatte, und da ist ja dann in der Regel auch ein Shoutcaster mit dabei, der das alles so ein bisschen kommentiert, und der hatte damals dann auch gesagt, dass gerade so die Stelle mit der Brücke und so, dass das dann auch alles ganz schwierig ist. So, was sind denn so die größten Schwierigkeiten, auf die man so treffen kann?
Ja, die Brücken, wie schon angesprochen, das ist immer Nadelöhr, gerade wenn man dann mit dem Frontlader fährt und hat die Ballen nicht gerade aufgenommen, sondern einen nach links weg, einen nach rechts weg. Dann ist gerne mal links und rechts das eng. Dann geisteskranke fahren trotzdem teilweise mit Vollgas rüber.
Liegt dann natürlich auch häufig daran. Ich sehe gerade zustimmendes Nicken von deinen Kollegen.
Ja. Ja, unser Kleiner in der Mitte, der da gerade sich geduckt hat zum Beispiel, das ist so einer, der bremst nicht. Aber es klappt meistens auch bei ihm komischerweise. Bei mir funktioniert es nicht, bei ihm funktioniert es.
Bist du denn dann eher so ein vorsichtiger Spieler?
Im Turnier ja, im Training nein. Im Training versuche ich immer, an meine Grenzen zu gehen, um zu sehen, wie weit kann ich, passiert was. Wenn nichts passiert, dann kann man es im Turnier am Ende auch so machen.
Was heißt denn für deine Rolle jetzt an deine Grenzen gehen? Was ist bei dir, sage ich mal, Agro-Play?
Wenn ich ja im Endeffekt nirgendwo bremse, immer nur stehen lasse, zum Beispiel beim Ballen aufnehmen, wenn man da mit Vollgas in Ballen gegen Ballen gegenfährt, dann fliegt er nicht auf deinen Zinken rauf, sondern fliegt zur Seite weg. Dann musst du anhalten, rückwärts fahren, wieder ranfahren. Kostet Zeit. Auf der anderen Seite, wenn du ihn direkt hast, dann fährst du mit 55 km/h durch und kannst gleich weiterfahren.
Wahnsinn. Was ich auch noch fragen wollte, wir waren ja vorhin noch schon so ein bisschen bei, auch über die Szene und so gesprochen. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass es aber schon schwierig ist. Also ihr könntet jetzt nicht unbedingt leben vom Landwirtschaftssimulator direkt von den Weltmeisterschaften. Wie sind denn so da die Preisgelder und so? Wie sind da so die Verteilungen?
Wir hatten im letzten Jahr einen Gesamtpreisgeldpool von 100.000 Euro für die Liga. Das hat sich aufgeteilt dann auf 6 Ranglistenturniere und die Weltmeisterschaft. Bin mir gerade nicht 100% sicher. Ich bin der Meinung, die Weltmeisterschaft hatte einen Preispool von 50.000 Euro und dann die restlichen Turniere jeweils 10.000 Euro.
Ja.
Nicken, gut.
Das klingt natürlich jetzt im ersten Moment, klingt das schon, ist natürlich schon ein Batzen Geld.
Es ist viel Geld, ja.
Aber es geht ja trotzdem dann aufs ganze Team. Und
genau.
Also
bei uns, wir sind 5 Leute im Team, sind alle ähnlich viel beteiligt im Training. Dann haben wir gesagt, es ist uns egal, wer im Turnier spielt. Es bekommt jeder 20% vom Preisgeld ab. Und somit dann für einen Turniersieg im letzten Jahr haben wir 4.000 Euro bekommen. Und da sind dann noch Sachpreise mit drin, Gaming-Chairs, Nitrado-Gutscheine, was auch immer. Und am Ende dann bleibt pro Kopf noch 700 Euro über für einen Turniersieg.
Wie hat sich das denn so im Laufe der letzten Jahre entwickelt? Du bist ja jetzt wirklich schon lange mit dabei, ne? Also wie hat sich das so im Laufe der letzten Jahre entwickelt? Weißt du das?
Wir sind mal höher gewesen mit den Preisgeldern, aber wir sind jetzt für die kommende Saison inoffiziell, wird es wieder mehr auf jeden Fall.
Ja, aber es ist schon irgendwo schade, weil es ist ja wirklich richtig viel Arbeit, die da reinsteckt. Also wie lange sieht zum Beispiel bei euch so eine Trainingssession aus? Wie oft spielt ihr zusammen, oben wirklich auf dem Niveau? Weil man muss es nochmal wiederholen. Ihr seid wirklich gerade das Weltmeisterteam, was vielleicht andere hier gerade, die hier stehen, nicht so gerne hören möchten. Aber es ist nun mal so. Wie viel Arbeit steckt da eigentlich hinter?
Also für so ein normales Ranglistenturnier haben wir im letzten Jahr zwischen 20 und 40 Stunden trainiert. Setzt sich denn zusammen aus...
Pro Woche jetzt?
Nee, insgesamt.
Insgesamt, okay.
Wir haben ungefähr ein Turnier im Monat gespielt und ja, da haben wir dann am Anfang, die erste Woche nach dem Turnier, versuchen wir maximal ein Training zu machen, das dann 2-3 Stunden geht. Also ein Training ist eigentlich grundsätzlich bei uns zwischen 2 und 3 Stunden abends und dann zum Turnier hin wird es wieder mehr, 2-3. Die letzte Woche teilweise machen wir 5 Trainings und dann häufig auch noch auf dem Freitagnachmittag nochmal und vor dem Turnier noch mal schnell 2 Runden zum Reinkommen, gerade wenn wir online spielen.
Ja, und ihr arbeitet ja auch trotzdem alle. Ne? Also du hast jetzt, glaube ich, also Vollzeitjob wahrscheinlich, ne? Das heißt, du kommst dann abends nach der Arbeit, ich weiß nicht genau, wann hörst du so auf normalerweise?
Im Normalfall um 5 zu Hause,
dann ja.
Bisschen zu Hause, Kleinkram machen, Abendbrot essen und dann geht's 19:30, 20 Uhr an Rechner. Bis 22 Uhr, teilweise auch länger.
Ich wollte gerade sagen, dann ist schon fast wieder Bettzeit, dann wahrscheinlich nochmal die Wochenenden mit dazu. Ja. Also ich finde das wirklich richtig heftig, wie viel Zeit eigentlich dahinter steckt. Und es könnte ja im Prinzip auch ein Vollzeitberuf sein, wenn du so willst. Weil
also vorm Finale 2021, da haben wir die Woche vorm Turnier 40 Stunden Training gemacht und wir hatten alle keinen Urlaub.
Wahnsinn. Was würdest du denn da wünschen, dass es vielleicht irgendwie klappen könnte, dass man, ich sag mal, es wäre eigentlich ein Traum zu sagen, so, ich hänge jetzt meinen anderen Beruf irgendwie an den Nagel und ich mache das jetzt wirklich als Beruf. So, was müsste aus deiner Sicht da irgendwie sich verändern, damit das klappen würde?
Es, die Frage ist, ob das alleine aus dem Preisgeld dann kommen kann oder wie bei uns, wir haben im letzten Jahr haben wir ins Team 10.000 Euro von unserem Sponsor Trelleborg reinbekommen, dafür, dass wir spielen. Da mit sowas ist natürlich dann auch schon wieder mehr möglich.
Ja, stimmt, das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass natürlich, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das sind natürlich alles echte Modelle, die auch so existieren, mit denen ihr da fahrt, mit denen ihr spielt. Das ist, es ist eine Simulation, eine realistische Simulation. Das heißt, die Sponsoren sind meistens auch, so wie ich es verstanden habe, auch die Landwirtschaftsfahrzeughersteller.
Genau, ja. Viele Fahrzeughersteller, wir haben inzwischen auch ein, zwei E-Sports-Organisationen in der Liga mit drin. Mein Sanity zum Beispiel hat ein Team. Aber ansonsten hauptsächlich, ja, Lindner ist Landtechnikhersteller, Trelleborg, wo wir vorher waren, die haben Reifen, stellen die her. Valtra, ein Schlepperhersteller. Also, hauptsächlich sind sie aus der landwirtschaftlichen Schiene.
Okay, Wahnsinn. Dann Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass du mir den Landwirtschaftssimulator und vor allem den E-Sports darum nochmal näher gebracht hast.
Ja, sehr gerne.
Weil ich habe da wirklich seit ein paar Jahren diese Faszination für und dann habe ich aber nie wirklich nachgeguckt, wie funktioniert es eigentlich und habe immer auf den Moment gewartet, wo ich einfach mal mit jemandem drüber sprechen kann und direkt mit einem der Weltmeister sprechen. Ist natürlich besonders cool. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg. Ich hoffe, dass es dann auch noch weiter klappt.
Das hoffe ich für mein Team auch, dass die nicht verlieren werden.
Ich habe da aber ganz gute Hoffnung.